Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir mit Elke Keller verabredet, die uns ihre Geschichte mit Swami erzählen wird. Als ich Elke das erste Mal in Prashanti sah, fiel mir sofort ihr inneres Strahlen auf und es interessierte mich. Und obwohl sie sehr zurückhaltend und sehr zögerlich war, konnte ich sie dann doch überzeugen, mit mir zu sprechen. Denn in jeder Geschichte mit und über Sai Baba ist zumindest ein Satz enthalten, der bei einem anderen Devotee das Herz berührt, weil dieser Satz genau für ihn bestimmt war. Also mache ich mich jetzt auf den Weg zu Elke Keller. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Elke, wie kamst du eigentlich zu Sai Baba, beziehungsweise durch wen hast du von ihm erfahren?
Das erste Mal habe ich den Namen von Sai Baba gehört, Ende 1982, von einem Heilpraktiker. Und als ich dann in einer großen Lebenskrise war, sagte er zu mir, fahr doch mal zu Sai Baba. Und da sagte ich, ja, wie soll ich denn da hinkommen? Da sagte er, wenn das für dich bestimmt ist, kommst du schneller hin, wie du denkst. Und so war das Anfang Januar. Ruft mich eine Frau aus Frankfurt an und sagt, du, ich habe noch einen freien Platz, einen Flug nach Indien zu Sai Baba. Und so schnell kam ich hier zu Sai Baba.
Hat der Heilpraktiker dir denn irgendwas schon über ihn erzählt?
Nein, ich bin also wirklich aus der Situation heraus, weil ich gewusst habe, ich brauche Hilfe und war auch nervlich ganz am Ende und da habe ich diesen Schritt gewagt. Und von Anfang an wunderbar. Und ich sitze im Flughafen, hunderte von Menschen und auf einmal stehe ich auf und frage so eine junge Frau, kann das sein, dass Sie auch zu Sai Baba fahren? Und ich war total erschrocken, als sie gesagt hat, ja, nach Buddha Party. Und bin ich hergekommen und ich war wie in einer anderen Welt. Ich war total glücklich, konnte es nicht in Worte fassen, konnte nur registrieren, es tut mir gut. Und als ich dann ein paar Tage hier war, bin ich zusammengeklappt. konnte nicht mehr laufen. Und dass ich spürte, jetzt geht's zu Ende mit dir. Ich habe es so bewusst erlebt. Habe mich noch bei allen bedankt, bei allen mich entschuldigt, meinem Kind noch alles Gute gewünscht. Und dann eben nur gedanklich gesagt, Herr, in deine Hände lege ich mein Herz. Herr, nur dein Wille geschehe.
Ja. Jetzt haben wir Anfang 2015. Du sitzt strahlend vor mir. Was ist in der Zwischenzeit geschehen?
Ja, ach Gott. Ich saß vor dem Tempel und auf einmal spürte ich eine ganz heiße Wärme in meine Wirbelsäule und die ging so ganz langsam nach oben und ich merkte plötzlich eine Energie, die so wunderbar war, dass ich den Kopf von selbst so ein paar Zentimeter heben konnte. Und so ganz langsam, peu à peu, habe ich gebraucht, bis ich gerade sitzen konnte. Und ich guckte, die Inderinnen drückten mich und küssten mich ab und haben sich gefreut. Und ich schaute und da war Baba gerade so 2 Meter vorbeigelaufen. Und dann haben sie mir gesagt, er hat vor mir gestanden, gelacht und hat 3-mal den Segen gegeben. Ich war gesund, voller Energie. Und so bin ich auch in großer Dankbarkeit, weil mir sehr bewusst ist, dass ich wirklich nochmal ein Leben geschenkt bekam. Aber auch dann das Versprechen, wo immer ich gebraucht werde, gehe ich auch hin, habe ich ihm gegeben. Und es ist einfach nur die ständige Präsenz und auch die Gewissheit, dass wir keine Sekunde im Leben allein gelassen sind. Dass wir auch den Glauben, die tiefe Liebe, den Glauben an Gott einfach nicht verlieren dürfen. Und ich habe es keine Minute bereut. Ich habe nachher gemerkt, ich war ja da 4 Wochen und da habe ich jetzt auch gemerkt, also ich konnte alles tun. Ich habe überall gewirkt. Ob es in der Küche war oder massiert habe oder was auch immer. Ich habe jeden Tag, auch heute noch, spüre ich die Präsenz, die Energie und viele in meinem Umfeld sagen, wie schaffst du das alles? Da habe ich gesagt, einfach, ich bin dankbar.
Als du ihn dann ja das erste Mal gesehen hast und nicht umgefallen bist, was dachtest du da?
Nein, ich hab mir gar nichts gedacht. Ich hab ja erst mal zu Baba auch gesagt, Jesus Christus ist mein Bus. Baba, nur damit du Bescheid weißt. Da hat er genickt, das mit. Hat sich umgedreht, hat genickt. Habe ich gedacht, der hat es jetzt ja gewusst. Mein Gedanke, naja. Und ich bin so froh und dankbar. Ich wünsche ganz viele Menschen, die noch herkommen können, auch wenn er nicht mehr hier um uns, er ist aber immer da, präsent.
Du hattest ja auch Interviews?
Ja, ich hatte auch 2 Interviews gehabt. Ja. Ja, als ich dann wieder gesund war und ich habe gemerkt, ich kann arbeiten wieder, voller Glück. Und da bin ich den nächsten Tag und habe aus Dankbarkeit gedacht, jetzt musst du der Landessitte entsprechend dir einen Sari kaufen, einen weißen Baumwollsari. Den habe ich mir auch gekauft und bin dann so glücklich, wie ich ihn gebunden habe, so furchtbar, war nicht so schön. Dann hat man ihn mir den vom Leib gerissen, in so einem Bretterbutschen in Whitefield und ruckzuck ganz schick gebunden. Und ich sitze kaum und Baba kommt und ruft mich zum Interview. Da war ich aber wie aus dem Modejournal. Ich habe mich ganz hinten an die Wand gestellt. Und hatte nur eine Frage zu Baba, ist es im göttlichen Sinn, wenn ich anderen Menschen helfe, wo immer ich gebraucht werde? Da ist er von seinem Stuhl aufgestanden und hat gebeten, dass ich ihm auf die Füße lange. Und dann habe ich noch so viel Energie bekommen, ich habe 3 Nächte gar keinen Schlaf gebraucht. Und dann habe ich ja auch gesagt, wo immer du mich brauchst, schick mich hin. Und da lese ich eine kleine Annonce in der Zeitung, Haushälterin gesucht, liebes Wesen, Kinder 3, 5 und 8 Jahre alt. Und als ich die las, habe ich so Herzschmerzen bekommen, dass ich gedacht habe, fast wie ein Herzinfarkt. So stark waren diese Schmerzen. Und da habe ich noch gedacht, ach, ich will doch das jetzt nicht machen eigentlich. Aber, lieber Gott, du wirst schon richten, du wirst mir das schon sagen. Und als ich dann den nächsten Morgen unter der Dusche stand und denk nur eine Minute an diesen Annonce wieder, ging das wieder weiter mit diesen Herzschmerzen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe dort an. Und da war ich die einzige Bewerberin für diese Stelle. Und wie ich die drei Kinder gesehen habe, da habe ich gedacht, die kenne ich mein ganzes Leben lang. Und habe diese Arbeit 18 Monate getan. Und dann habe ich den Kindern immer zur Beruhigung so ein bisschen die Füße massiert abends, und damit sie halt gut einschlafen. Und auf einmal sagt der 5-jährige Junge, Elke, hast du die Haustür zu? Ja, die ist zu. Ich guck mal lieber nach. Es war im ersten Stock. Fenster zu, Haustüre zu. Ja, sag ich, warum bist du dann so und willst das kontrollieren? Ja, kannst du mir vielleicht mal sagen, wie der Mann, so ein Mann im orangen Gewand hier, mit so ein viel Haare auf dem Kopf, dir als auf die Finger schaut, wie du mir die Füße massiert. Sag ich, was hat denn der gemacht? Der hat als mit mir gelacht, während du mir die Füße massierst. Also er war so präsent, immer. Und da habe ich sehr viel Energie auch immer gehabt bei dieser Arbeit.
Hast du ihm gegenüber denn mal eine Andeutung gemacht, wer dieser Mann im orangenen Gewand gewesen sein könnte?
Nein, die waren ganz, ganz streng katholisch. Und da hat er gesagt, Elke, wer war denn? Der sah ich 100% ein Schutzengel. Der begleitet dich überall hin. Auch ein freundlicher, hat er gesagt. Und wie er dann zu mir nach Hause mal kam und hat ein Baba-Bilder gesehen, ach, da ist ja der Kumpel, der bei mir im Zimmer war. Also er hat es nochmal so bestätigt. Und ja, ach Gott, fällt dir gar nicht so viel ein.
Du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du auch im Krankenhaus und in Behindertenheim gearbeitet hast.
Ja, wenn ich gespürt habe, dass die Leute unruhig waren, und da habe ich immer das Geatra-Mantra innerlich gedacht. Und auch Leute, die überhaupt nicht gesprochen haben. Und da habe ich halt meine Arbeit getan und habe das so gedacht. Und ich habe immer gespürt, dass da eine Ruhe einkehrt. Man muss nicht nach außen immer sprechen, man kann das im Stillen machen. Und so habe ich das halt auch mit meiner Mama gemacht, als ich sie auf den letzten Weg begleiten durfte, habe ich immer das Geatra-Mantra gedacht. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dem Geatra-Mantra, weil Baba das mir gelernt hat.
Erzähl.
Ja, ich habe im ersten Interview, als mich Baba rief, habe ich mich hinten in die äußerste Ecke gestellt. Da war eine Familie mit 2 Kindern und da hat er ein gelbes Kordel materialisiert. Die haben es zusammengebunden, da haben die im Quadrat im Raum gestanden, Vater, Mutter und die 2 Kinder. Und Baba saß im Stuhl und hat gesungen das Geatra-Mantra. Da habe ich das erste Mal so richtig, ich konnte es noch nicht. Da hat er das vorgesungen, erst der Mama, dann dem Tochter, dann dem Sohn. Also es wurde 8-mal gesungen. Auf einmal war ich sowas von erstaunt, ich kann es ja. Und seitdem begleitet es mich auch immer.
Kannst du etwas über die Bedeutung des Mantras für dich sagen?
Ja, also das Geatra-Mantra, das ist ein Gebet, das ich immer wiederholen kann, innerlich, wo immer ich bin. Ja, er hat vorgesungen und es wurde nachgesungen auf einmal. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ich bin nicht so perfekt.
Elke, ich denke nicht, dass Baba möchte, dass wir perfekt sein sollen. Die Liebe, die ich bei dir spüre, die ist es, die Baba in jedem Menschen verfeinern möchte, nicht die Perfektion.
Vargo Devasya Dhimahi
Vargo Devasya Dhimahi
Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Tasya Vitur Varenyam
Vargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Erzähl uns doch noch ein bisschen von den Interviews.
Ja, ich habe ja gesagt, Baba, ich kann kein Englisch. Und dann hat er gesagt, in little. Ja, also er hat immer nur gesagt, sei happy, sei alles gut. Be happy, hat er immer gesagt. Dann war ich nochmal vom Tempel und da kam eine Inderin und hat mir eine Lotusblüte in die Hand gelegt. Und die hat gebrannt wie ein Laserstrahl in der Hand. Nur eine einzelne weiße Jasminblüte, nicht die Lotusblüte, Jasminblüte. Und habe ich gedacht, merkwürdig. Und habe sie in meinen Brustbeutel gesteckt. Und als wir dann rausgingen, hat eine Inderin gesagt, wer hat eine Jasminblüte bekommen? Und dann denke ich, ich habe die ja auch. Und dann hieß es, alle, die eine Jasminblüte haben, dürfen nach Guadalcanal mitfahren, in Babas Urlaub machen. Und so bin ich da mitgefahren. Und da war das ja im kleineren Rahmen, im Wald, was sehr schön. Und dann stand Baba auch nochmal unter dem Rosenbogen mit Moosröschen, hat mir alles gewunken. Und ich wusste gar nicht, warum, ob er mich meint. Ja, und dann durfte ich auch nochmal zu ihm kommen. Da hat er mich auch wieder gebeten, ihm auf die Füße zu langen, während des ganzen Interviews, während der ganzen Zeit, sollte mich neben ihn setzen.
Also auf die Füße langen heißt zu Deutsch Patnamaskar nehmen.
Ja, ja, ja. Und so seitdem habe ich ziemlich viel Energie.
Ich fühle eine neue Erde. Ich fühle einen Neubeginn. Ich fühle eine neue Welt.
hattest ja auch Träume von Swami.
Ja, ich habe ihn schon immer mal so mit segnender Hand geträumt. In Situationen, wo ich dann immer dran erinnert wird, ich bin ja da. Das hat mir mein ganzes Leben lang geholfen. Und ich bin so dankbar. Und als ich mich mit krebskranken Kindern beschäftigt habe, Hilfestellung gegeben habe, ich kam mal von Indien, da hatten wir einen Hund. Und ich hatte ein großes Bild von Baba mitgebracht für eine Heilerin. Leg das auf den Tisch. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, hat der Hund das ganze Bild abgeleckt. Kam keine Stelle mehr frei. Und er hat sich immer in die Nähe von Bildern gelegt, wo Baba drauf ist. Auch wie er nicht mehr so gut aufstehen konnte alleine. Und dann war ich hier bei Baba und war traurig, dass ich noch nicht mal ein Bild hat von meinem Hund, der so den Kindern Freude gemacht hat. Und ich sitze im Taschan und ich weiß auch nicht, greife in meinen Beutel und der war offen. Also auf einmal fällt ein Bild von meinem Hund heraus. Das habe ich so gesucht, vorher, tagelang. Und ich war so mit diesem Bild beschäftigt und voller Freude, habe ich wieder nicht wahrgenommen, dass Baba kommt. Und ich war so und habe geguckt. Und da hat er auch so drüber geguckt und hat auch dreimal ihn gesegnet. Und er war dann auch hilfreich für diese Kinder, die krank waren. Der hat immer gespürt, wo haben die was. Auch Kinder, die hatten die Hand dann auf dem Rücken von dem Hund. Auf einmal sagt das eine Kind, ach, da kommt ja so viel Wärme raus wie von der Heilerin aus ihrer Hand. Und dann hat sie nur noch für den Hund leben wollen. Keine Gymnastik mehr gemacht, dieses Kind. Da habe ich sie motiviert, habe gesagt, denke mal, dass du täglich deine Übungen machst in Gedanken, als wenn du den Hund streichelst. Und es war halt so. Das war so die Therapie, keine Krankengymnastik, sondern im Geiste habe ich das Kind motiviert, wenn du keine Übungen machen willst, kannst du ja im Geiste das in Gedanken machen. Und da hat das Kind wieder laufen gelernt. Und dann durfte sie dann diesen Hund, habe ich gesagt, der Hund nimmt es aus der Ferne wahr, wenn du ihm liebevolle Gedanken schickst und streichelst. Und so haben wir die Therapie auf diese Art gelöst. Und wie sie dann, habe ich gesagt, wenn du 10 Schritte laufen kannst, war einseitig gelähmt, dann darfst du den Hund spazieren führen. Und genau, er kam auf dieses Kind zu, die war ja noch 7, ist vor ihr stehen geblieben, hat einen Satz gemacht, hat die Pfote über ihren Schulter gelegt und hat das ganze Gesicht abgelenkt. Da sagte dieses kranke Kind, jetzt glaube ich endlich, dass sie mich doch wirklich liebt und alle Streicheleinheiten empfangen hat von mir. Aber da hat ja total auch Baba mitgewirkt, das bin mir ganz sicher. Weil es hat keinen Therapeut gepackt. Also immer im Gedanken, einfach immer um Heilung bitten. Und so haben wir da miteinander gearbeitet. Große Dankbarkeit. Und dann hatte ich ja die große Gnade, bei meinem Autounfall so eine große Hilfe zu haben. Ich hatte einen schweren Autounfall und hatte den Schädel auf. Kam erst im Krankenhaus zu mir, während der Arzt mir 8 Spritzen in den Kopf gibt. Und da war ich schon woanders, denke ich. Weil ich Dinge wahrnehmen konnte, die ich so nicht wahrnehmen konnte.
Das hört man ja immer wieder. Was hast du denn da wahrgenommen?
Ich kann ja nicht sehen, aber in diesem Fall habe ich neben dem Operateur einen Mönch stehen sehen, der ihm liebevoll auf die Finger schaute und ein hell erleuchtetes, großes Christuskreuz, ganz gestrahlt. Und in diesem Christuskreuz hing ein Lorbeerkranz. Und in diesem Lorbeerkranz waren lauter Maiglöckchen gesteckt. Das sah ich aber dann auch, wenn ich die Augen zugemacht habe. Und dann waren plötzlich 7 Engel da, die sagten, du machst deine Arbeit gut auf Erden. Und haben die Maiglöckchen aus dem Lorbeerkranz dann mir auf den Kopf gelegt. und haben die sieben Engel und ich die ganze Zeit um das Christuskreuz getanzt. So habe ich das wahrgenommen. Aber was mir aufgefallen ist, ich hatte kein Zeitgefühl. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie lang. Und plötzlich hörte ich eine Musik, die war sowas von schön. Die habe ich nie mehr wieder hier so gehört. Nirgendwo. Und das war dann auch mein Wunsch. Ich war ja nicht betäubt. Wenn doch nur der Operateur einmal diese schöne Musik hören könnte. Das war so ein Wunsch von mir. Und naja, dann wurde ich in mein Zimmer gebracht. Und dann war aber mein linker Arm gelähmt. 8 Tage lang. Mein linker Arm war, als wenn er amputiert ist. Da war ich so verzweifelt. Ich habe immer wieder gebeten. Bitte, Herr, ich bin bereit für alles, aber mit einem Arm, wie soll ich meine Arbeit tun? Und nach am 5. Tag, die Nacht um 3, hat es einmal so gemacht, als wenn man beim Chiropraktiker ist. So, krack, krack, so Geräusche. Und dann habe ich so ganz vorsichtig in den Fingerspitzen ein Leben gespürt. Man kann sich nicht vorstellen, was da in einem Menschen vorgeht. Und dann hier fing es die Finger herunter, dann über die Hand, dann über den Arm. Und wie ich dann merkte, ich kann ein bisschen die Finger bewegen. Das Glücksgefühl kann ich gar nicht hier wiedergeben. Und bis dem Morgen dann, das war ja nachts um 3, habe ich ständig Übungen gemacht. Dann habe ich immer langsam probiert, das den Arm hochzukriegen. Und dann ist das mir geglückt. Und dann konnte ich ihn hochheben. Und dann habe ich ihn sogar gekreist. Und da habe ich bis morgens Übungen gemacht. Ich lag aber im Bett. Und als dann der Neurochirurg kam, wieder mit seinem Hämmerchen, nach dem Motto, mal schauen, wie es ihr geht, hatte ich diesen Arm unter die Bettdecke gelegt. Er kam mit seinem Hämmerchen. Und dann nehme ich den Arm heraus und sage, guten Morgen, Herr Doktor. Da ist ihm vor Schreck der Hammer aus der Hand gefallen und fragte mich, ja, was haben Sie denn gemacht? Da habe ich auch gemerkt, dass die eigentlich keine Hoffnung hatten, dass das was wird. Und da habe ich gesagt, wollen Sie das wirklich wissen, Herr Doktor? Ja. Ich habe stundenlang gebetet. Wenn man so verzweifelt ist, geht nur das. Da hatten sie aber mal Glück gehabt. Aber erklären kann ich das nicht. Ja, das ist ja wie ein Wunder, hat er gesagt. So ist es. Das bringt einem in ganz große Dankbarkeit.
Du hast in dieser verzweifelten Situation dann zu Baba gebetet?
Ja, zu Baba gebetet, auch zu Jesus gebetet. Und einen Tag, bevor ich entlassen wurde, kam der Operateur in mein Zimmer und hat gesagt, ich gehe ja sonst nicht mehr hoch zu den Patienten. Aber bei Ihnen muss ich mal erzählen, bei Ihnen war alles ein bisschen anders. Da habe ich gesagt, warum? Sagte, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die wundervolle Musik, die ich während der ganzen Operation hören durfte. Diese Musik war nicht von dieser Welt. Und die werde ich, solange ich lebe, nie vergessen. Und eins möchte ich Ihnen sagen, oft habe ich gedacht, ich operiere nicht selbst. Und ich freue mich, und dass ihr Arm sich bewegen lässt, ist auch für mich ein Wunder. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und da gibt es auch gar nichts hinzuzufügen, weil es ist alles nicht selbstverständlich im Leben. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Ach so, und dann war natürlich die Neugierde, wer war der Mönch? Du hast ihn doch stehen sehen. Und 2 Tage, bevor ich entlassen wurde, habe ich in diesem Krankenhaus noch was gegessen oben im Café. Und ich gehe in den hinteren Teil. Da sehe ich das Bild vom heiligen St. Vinzenz. Da habe ich den Mönch erkannt, der neben dem Arzt stand. Und ich war im St. Vinzenz Krankenhaus. Da habe ich das erste Mal das Bild gesehen. Und da habe ich ihn wieder erkannt. Ja. Und Diese Geschichte mit dem St. Vincent hat noch eine Vorgeschichte. Eine Saidevoti war hier von Baba nach Lourdes geschickt worden mit Vibhuti, um in Lourdes Vibhuti zu verteilen. Und vorher hat sie mich angerufen von Paris, ich will jetzt wieder nach Indien, kann ich bei dir übernachten? Habe ich gesagt, ja. Und da hat sie bei mir 3 Tage geschlafen. Dann kam sie morgens hoch und sagt, du, ich habe mir so einen schönen Rosenkranz gekauft, der ist geweiht in der Kapelle in Frankreich, wo der heilige St. Vinzenz beerdigt ist. Aber ich darf den gar nicht behalten, ich soll dir den geben. Und so kam ich zu, ich bin ja evangelisch, zu diesem Rosenkranz und habe ihn auch sehr geehrt. Aber als ich dann wieder nach Puttaparthi kam und hatte den Rosenkranz dabei, kam Baba und hat drauf geguckt und das war alles komplett. Und als ich nach Hause kam, war das Kreuz abgerissen. Und da habe ich gewusst, aha, das Kreuz, das du da die ganze Jahre mitgetragen hast in Situationen, das brauchst du jetzt eigentlich gar nicht mehr. Aber in meiner Ordentlichkeit habe ich das nochmal dran gefriemelt, weil ich es ja ordentlich haben wollte. Ich saß wieder da, da war es ja wieder ab. Und da habe ich es in indische Erde begraben. Es war aber so, man kriegt Sachen, die begleiten einem ein Stück des Weges, aber dann ist gut. Und das muss man dann auch loslassen. Das ist gut so, wie es ist.
Diese Frau, die Swami mit Vibhuti nach Lourdes geschickt hat, weißt du da noch ein bisschen mehr?
Nein, sie hat ja hier viele Jahre bei Baba gelebt. Baba hat ihr ganz viel Vibhuti gegeben mit dem Auftrag, sie soll das Vibhuti in Lourdes verteilen.
Hatte sie einen speziellen Auftrag, wem sie dieses Vibhuti geben sollte?
Nein, den Leuten, die da so. Und sie sagte, und jetzt habe ich für dich überhaupt kein Päckchen wie Buddy mehr von Baba. Und da kam sie dann und hat gesagt, du, das ist so verrückt. Heute Morgen kam aus meinem Handtuch gefallen ein einzelnes Päckchen wie Buddy. So habe ich dann doch noch eins bekommen. Ja.
Jetzt ist Baba ja nicht mehr in seinem physischen Körper und er hat uns ja viele Lehren hinterlassen. Welche ist für dich jetzt die wichtigste? Offensichtlich Seva?
Ja, aber auch Dienst am Nächsten ist Gottesdienst und die Dankbarkeit, die Liebe, auch für die Natur, für die Mutter Erde, das ist mir ganz wichtig. Das auch mal den kleinen Kindern weiterzugeben, dass wir aus Dankbarkeit ernten dürfen, dass wir aus Dankbarkeit auch helfen dürfen, sehen dürfen, ernten dürfen. Und das kriegen viele Kinder leider nicht mehr mit. Und das versuche ich auch noch mal ein bisschen weiterzugeben. Das ist wichtig, weil es kommt nicht alles aus der Konservendose, auch nicht alles aus dem Gefrierschrank. Und das ist schade, dass ich habe schon auch Lehrer gefragt, ob sie nicht auch mal ein kleines Gärtchen in der Schule anlegen können, damit die Kinder wenigstens, aber das ist gar nicht möglich.
Elke, gibt es eigentlich Situationen, in denen du spürst, gerade jetzt ist er hier, um mich zu leiten, zu führen, zu helfen, was auch immer?
Also ich spüre ihn einfach so. Und ich habe große Dankbarkeit. Ich bin jetzt noch nie gewesen, dass ich jetzt so an dem Körper, ja. Und im Gegensatz zu früher ist es sogar ein bisschen ruhiger. Es ist nicht so dieses Geschube. Es ist also, ich empfinde das wunderbar. Ich bin überrascht. Und ja, ich habe also das Gefühl, dass ich hier mich so wohl fühle. Ich hatte keine Vorstellung. Ich spüre so intensiv, wo immer man geht, er ist überall. Das ist ja das Schöne. Ich bin jetzt nicht traurig. Ich werde ihn immer, solange ich lebe, in meinem Herzen bewahren. Da ist das wichtig drin. Und er führt uns. Wir wissen es ja. Das ist auch ein Wunsch, wo ich immer Baba zu Füßen lege. Dieses Gefühl, das in sich ruhen, dass viele Menschen dieses erleben dürfen, erfahren dürfen, die aber nicht im alten Trott weitermachen, wenn irgendwann was passiert ist, sondern auch mal denken, hoppla, da war doch etwas, was mir geholfen hat. Und ganz gravierend, also schon von der ersten Stunde meiner Geburt, da ich Frühgeburt war, 2 Pfund 100 Gramm hatte, 7-mal die Nabelschnur um den Hals, Steißlach. Und meine Oma hört von der Schwester, es ist ein Wunder. Und es lebt. Ja, sie hatten mich schon für die Nottaufe vorbereitet. Und dann habe ich es auch geschafft. Also, aber da ist ja Gott gewesen, der gesagt hat, die darf weiterleben. Und meine Mutter sagt, keine Schwester, die waren alles so erstaunt, dass ich das geschafft habe.
Baba wusste schon, wo er dich später einsetzen würde.
Ich glaube ja. Und so wünsche ich mir, dass ich noch ein paar Jährchen hier auf diesem Erdenhund, so Gott will, sein darf. Eine Arbeit tun. Ja, ja. Ich weiß, er hat mal vermitteln lassen, dass von oben, Indien war deine Rettung.
Was erzählst du eigentlich zu Hause, warum du gerade immer nach Indien fährst?
Ich fahre nach Indien. Ich fahre nach Indien in einen Tempel. Ich geniere mich da gar nicht. Ich habe damals so große Hilfe erfahren. In Dankbarkeit fahre ich da immer wieder hin. Das verstehen die wenigsten.
Was ist Baba für dich?
Alles. Alles. Gott in allem, in Jesus Christus, Baba, es ist alles eins. Und ich respektiere jede Religion und jede auf seine Art. Und meine Mutter war sehr, ich bin als Christen ja erzogen. Und dann hat sie immer Bedenken gehabt, wo fährst denn du hin? Sag ich, Mama, hab keine Angst, ich bin gut aufgehoben. Sie ist jetzt gegangen, ja. Sie konnte es nie verstehen zu Lebzeiten richtig, aber jetzt denke ich, sie sieht es aus einer anderen Dimension. Ja.
was in meiner Seele erstrahlt. Mutter Gottes, ich bitte dich, ergreife mein Selbst, erleuchte mich, ergreife
hier bin, fühle ich so dieses Eingehülltsein. Ich fühle es sonst auch, aber hier ist es ja sowas von, da ist die andere Welt weit weg. Es ist lauter geworden in Prashanti, aber im Ashram ist es leiser geworden, das genieße ich auch sehr. Also es ist mir auch egal, wo ich sitze, mir ganz präsent ist, ist dieser wunderbare Frieden. Es ist so eine Stabilität und ich wünsche sie jedem Menschen von ganzem Herzen, weil im Wusel des Alltags geht es manchmal verloren, aber man muss sich immer wieder daran erinnern, an diese Momente. Und hier sind die ganz viel.
Aber viele Menschen hatten nicht diese Momente. Was hast du denn für einen Rat für die, wie die zur Ruhe kommen?
Ja, ich denke, es beginnt schon bei der im Kindesalter, dass man auch die Stabilität bekommt, dass es da etwas gibt, was einem trägt. Und diese Form von klein auf ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung. Und dann werden die Kinder schon oft abgelenkt mit anderen Dingen. Und ich hatte ein wunderbares Elternhaus, wo auch diese Werte sehr gelebt wurden. Die Kleinigkeiten am Wegrand zu sehen, nicht achtlos daran vorbeizugehen. Und das ist das, was ich den Lehrern wünsche, dass sie das den Kindern vermitteln. Ich bin ja keine Lehrerin. Aber ich denke, das ist ein Grundpfeiler. Auch die wesentlichen kleinen Dinge zu sehen. Ja, einfach mal loslassen von allem. Wenn sie hier sind, sich auf das konzentrieren, was ihnen wichtig ist. Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Das hat meine Uroma schon mir gesagt. Die ist 4 Wochen vom 100. Geburtstag gestorben, hat in meinem Elternhaus gelebt. Und dann hat sie mir als kleines Kind gesagt, denke an diesen Satz, bewahre ihn in deinem Herzen. Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Vergiss es nie.
Was für eine weise Frau.
Ja, die war. Und dann hat sie immer gesagt, man muss immer nicht verurteilen, die Menschen, weil jeder hat sein Schicksal. Und sie ist 1870 geboren, sagt, so glaubst du. Man muss aber immer sein eigenes vertreten. Will ich das oder will ich das nicht? Sie war als Frau damals schon sehr fortschrittlich. Und da haben wir natürlich auch sehr viel Weisheiten von ihr mitbekommen. Und sie sagt, die Einfachheit ist das. Guck, Mädchen, ich verrate dir kein Rezept. Du musst auf die Idee kommen, was deinem Körper gut tut. Und daraus lerne zu kochen, was für dich gut ist. Und immer in Dankbarkeit, im Garten geerntet, bereitet. Und das kriegen viele Kinder gar nicht mehr mit. Aber als sie mich fragte mit 99 eben, fragte sie mich, meinst du, ich könnte heute mal einen Mittagsschlaf machen? Da habe ich gelacht und habe gesagt, du bist ein Scherzkeks. Du musst mich doch nicht fragen, ob du Mittagsschlaf machst. Das machen andere schon 30, 40 Jahre. Heute wäre es mir danach und heute probiere ich das aus. Dann hat sie sich in ihr Bett gelegt und anderthalb Stunden später ruft meine Mutter an, die Oma ist eingeschlafen. Keine ersichtbare Erkrankung, gar nichts. Sie hat sich einfach hingelegt. Ja, das ist doch wunderbar. Da bin ich so dankbar auch, weil sie war nie krank. Sie hatte kaum Falten. Ich sage immer, Oma, was machst du da? Auch gar nichts.
Ja, so machen wir das auch. Irgendwann.
Ja.
Danke.
Ja, ich danke auch und danke Barbara vor allem, dass er hier so wunderbare Menschen auf den Weg führt. Auch jetzt. Es ist wirklich schön.
Damit ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Wir waren heute bei Elke Keller. Ich möchte Sie gern noch einmal auf unseren Newsletter hinweisen, den Sie wöchentlich erhalten können und aus dem Sie entnehmen können, welche Sendung am nächsten Sonntag zu hören ist. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. info@radiosai.de. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger. Thank you.
Take me home.